So, wir hocken wieder mal zusammen zu dritt. Es gibt kein Intro, sondern wir nehmen uns jetzt einfach mal Zeit, spontan. Hocken wir da zusammen. Wieder mal.
Also spontan.
Mal.
Wie viele Versuche haben wir jetzt gebraucht, um einen Termin zu finden?
Für uns ist es spontan. Hey, aber schön sind ihr da.
Hey, ja, danke für die Einladung.
Danke dir.
Wann sind wir das letzte Mal zusammengehockt? Wisst ihr das noch?
Ja, das ist sicher eineinhalb Jahre her, wenn ich länger
gesagt. Es ist ewig her, ja. Und es war bei dir gewesen.
Es war bei mir gewesen, ja. Ich muss dir gerade sagen, regst du mich richtig auf mit deinem Studio. Ich wollte auch, also die es nur hören, gehen es auch unbedingt schauen. Marc, es sieht richtig geil aus. Bin eifersüchtig, muss ich sagen.
Ja, du, man muss ja vorwärts kommen. Aber ich, cool, sind ihr da. Also ich glaube, euch kennt man beide. Oder wenn ihr die noch nicht kennt, Corinne Brecher, the one and only Finanz Fabio, jetzt kennen die beiden.
Genau.
Eigentlich müssen wir euch gar nicht vorstellen. Wir haben uns aber überlegt, über was reden wir heute. Wir wollen auch ein bisschen provokativ sein. Wir haben auch ganz klare Meinungen zu gewissen Themen. Und mit was starten wir? Du hast nämlich etwas gesagt. Jetzt muss ich gerade überlegen. Mit wem fangen wir an? Mit diesem Thema? Was meinst du?
Jetzt habe ich zuerst gemeint, wir diskutieren noch über die Immobilienpreise, weil du willst ja ein grosses Studio machen bei dir im Aargau und jetzt sind wir in Schindelegi. Also bei mir ist es eigentlich gar nicht möglich an der Goldküste. Ich habe schon wirklich das Glück, dass ich 80 Quadratmeter zahlen kann.
Ja.
Aber also ja, das wäre das Thema.
Okay. Nein, aber wir haben eigentlich drei Themen ausgewählt heute, mehr oder weniger. Wir haben ein spannendes Thema, wo Männer den Frauen einfach irgendwie Geld schicken.
Nicht mir.
Völlig weirdes Thema, aber ich finde es mega spannend. Wenn man etwas, wo du ja politisch nicht involviert bist, aber doch auch ein bisschen Gas gibst und Politik dort ein bisschen aufmischst.
Yes.
Und ich würde sagen, fangen wir am besten gerade mit dem Thema
an. Ja, das dritte fehlt noch. Das dritte ist Gebühren. Gebühren, die abgezockt werden, genau. Bei Bankenprodukten.
Genau, wir haben das paar ganz. Corinne hat das paar spannende Fälle gehabt. Du ja auch, glaube ich. Hast vorher so ein bisschen gesagt. Was die lieben Vermögensverwalter wie in der Schweiz alles machen und die Leute einfach nicht checken, dass da teilweise auch Kosten gezahlt werden für Finanzprodukte. Da können wir dagegen schiessen. Und ich könnte sagen, Fabio, das Thema, sag mal schnell. Wo läuft diese Politik raus? Was ist schlecht?
Ja,
was ist
also,
die Politik?
Also,
es wäre grossartig, es ist ja dringend nötig. Ja.
Ich glaube, Politik, bin mir nicht sicher, ob das der richtige Ort für mich wäre, weil ich bin so ein Macher und lang um den heissen Brei schnüren und nachher dann Kompromiss suchen, wo dann sowieso auch wieder nichts bringt. Ich glaube nicht, dass das so mein Ding wäre. Aber falls ich mich mal zu einer Wahl stellen würde, wäre glaub, das Versprechen von Anfang an, hey, ich würde mich nur um Vorsorge und nur um Steuern kümmern. Und den ganzen Rest würde ich mich einfach enthalten und auch nichts dazu sagen, weil das ist da, wo ich kann, oder? Und wieso sollte ein Politiker plötzlich alles können, nur weil er gewählt worden ist? Also, weißt, das habe ich noch nie verstanden. Ich bin ja sehr dafür, dass wir speziell in der Vorsorge ein Gremium von Spezialisten würde einführen in der Politik. Aber das kannst du gerade vergessen, dass das
aber
funktioniert.
Hol doch mal die Leute schnell ab.
Ja, wo anfangen?
Wo haben wir gerade momentan den grossen Pain in der Schweizer Vorsorge etc.?
Ja. Also wir haben ja unser Drei-Säulen-System und es macht als Finanzplaner eigentlich immer Sinn, wenn du bei der ersten Säule anfängst und dann schrittweise zu den anderen zwei dich vorarbeiten. Und das Problem, das wir ja haben, ist die AV. Und nicht, dass der Auslöser die 13. AV-Rente war, aber es verschärft das Problem massiv. Oder? Und die AV, einfach nochmal zum Erklären, wie das funktioniert, das ist im sogenannten Umlageverfahren. Das heisst, das, wo wir drei und die meisten, die hier zulassen, heute einzahlen, können unsere Grosseltern eigentlich schon morgen im Coop oder in der Migros wieder ausgeben, weil sie das als Rente bekommen. Also wir zahlen ein, die Pensionierten geben es aus.
Gut. Also Schneeballsystem.
Schneeballsystem, richtig. Und das ist eingeführt worden 1948, so drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat auch absolut Sinn gemacht. Du sagst, hey, irgendwann willst du doch einfach aufhören zu arbeiten, weil du auch nicht mehr magst und deinen Lebensabend kannst geniessen. Soweit, so gut. Und dass man da früher Fans gehabt von dieser Idee, verstehe ich, weil es gibt Leute, die haben nie eingezahlt, aber haben dann gerade eine Rente bekommen. Aber die haben, mich da bitte nicht falsch verstehen, die haben sicher auch sehr viel gemacht, dass wir die Wirtschaft früher, dass wir so eine gesunde Schweiz haben. Weißt du, eine sichere Schweiz, eine Schweiz, die eigentlich einen guten Wohlstand hat. Das Problem, das ich heute habe, ist, ich habe das Gefühl, wir vergamen den Wohlstand ein bisschen, weil wir einfach anfangen, die Sachen verschenken, oder? Und jetzt, die AHV, wir haben jetzt so eine spannende Demografiephase, dass Babyboomers in den nächsten Jahren pensioniert werden. Und dann passiert ein Switch, wo die Linken einfach irgendwie nicht wahrhaben wollen.
Das wird brutal werden.
Dass weniger Leute einzahlen als Renten gebraucht werden.
Zu dem habe ich nachher ein Thema für euch. Ein Quiz, das mich wundern nimmt.
Okay, aber, bin gespannt.
Aber hau noch weiter raus. Ja.
Auf jeden Fall ist es so, sobald wir zu wenig Geld haben, um die Renten zu finanzieren, hast du eigentlich ein Defizit. Also mathematisch ist das einfach die Ausgangslage, die wir haben. Oder? Und die Leute sagen immer, die AV ist stabil. Ja, das ist ein Stück weit so, weil wir immer mehr Leute haben, die einwandern und so. Nicht, dass das per se falsch ist, dass die Leute kommen, aber ich sage einfach, ja, wir haben immer Junge, die nachzahlen, aber die werden ja irgendwann auch pensioniert. Also wir haben eine sehr kurzfristige Sichtweise auf die ganze Geschichte. Und dann haben wir vor ein paar Jahren entschieden, hey, wir führen doch noch eine 13. AV-Rente ein, also vergleichbar wie mit dem 13. Monatslohn, wo die Leute haben, oder einfach nur einen Zustopf. Und das mag eine nette Idee gewesen sein, und die Idee kommt eigentlich von dort her, dass es Rentner gibt, die einfach zu wenig Geld zur Verfügung haben. Ja, aber es gibt sehr viele Rentner, die haben mehr als genug Geld zur Verfügung. Und dann geht man einfach mit der Gießkanne nochmal eine Rente verteilen, die eigentlich gar nicht nötig wäre für alle. Und ich meine, jetzt kannst du das abstimmen. Die Mehrheit der Leute, die wählen, ist kurz vor der Pension oder bereits pensioniert. Logisch sagen die ja zu Free Money, oder? Also ist ja absolut verständlich. Oh. Aber was wir bei der Abstimmung nicht gewusst haben, ist, wie wird die 13. AV-Rente überhaupt finanziert? So à la, hey, wenn ihr es annehmt, wir kümmern uns dann mal drum, oder? Und jetzt, einfach so wie die AV ja finanziert wird, ist ja ein grosser Teil ist Lohnabgabe, ein Teil ist Mehrwertsteuer. Wer hat Lohnabgabe? Die arbeiten. Wer zahlt Mehrwertsteuer? Alle, und das tun sie immer begründen mit, ja, weißt du, wenn wir es über die Mehrwertsteuer lösen, tun auch die Pensionierten mitfinanzieren. Ja, Kollege, schon klar. Aber einer, der pensioniert ist, der hat sehr wahrscheinlich sein Eigenheim schon. Der wird nicht in der Pension noch ein Eigenheim kaufen. Und ich meine, wenn du eine Million hast, Mehrwertsteuer aufs Eigenheim, also das Eigenheim für eine Million, ist relativ hoch, oder? Das heisst, die Jungen, die Häuserpreise werden teurer, einfach schon nur wegen der Mehrwertsteuer, oder? Und dann müssen sie vielleicht noch neue Möbel haben, oder sie kaufen sich wieder mal ein neues Auto. Also sie haben Kinder, die sie durchfinanzieren müssen, oder? Alles Sachen, die bei den Pensionierten eigentlich schon grundsätzlich mal wegfallen, oder? Voll. Das heisst, Begründung, ja, es ist sehr verkäuferisch, aber es ist einfach wieder mal nicht durchdacht oder einfach nicht ehrlich ausgesprochen am Ende vom Tag.
Politische Klientelpolitik, Klassiker, oder? Man verspricht etwas, es kommt gut an, lässig, aber man hat es nicht durchdacht.
Genau. Und das Problem ist ein bisschen, ich habe auch keine Lösung für heute. Ich habe eine Lösung für alle Kinder, die noch nicht geboren sind, oder wo man irgendwo mal einen harten Schnitt reingehen müsste. Aber wie machen wir das? Oder? Und dort stehe ich auch ein bisschen an der Wand. Aber es ist einfach so, wir halten so fest an diesem huren AV-System. Es ist wie, du hast mal, wir sind Unternehmer. Wir haben eine Idee, wir investieren Geld rein und wir merken, hey, es läuft noch nicht so. Jetzt haben wir die Wahl, entweder wir brechen das Projekt ab oder wir investieren nochmal mehr Geld rein, um das Geld, das wir bereits investiert haben, nicht zu verlieren. Oder? Und das ist für mich genau die AV. Einfach mit Milliardenbeträgen auf einem staatlichen Level. Oder? Yes. Wir haben schon so viel Geld reingepumpt, dass wir jetzt nicht mehr einfach aufhören können.
Ja, aber das Ding ist halt einfach, wenn du unternehmerisch tätig bist, ist es ja dein Geld in deiner Verantwortung. Und da Politiker, das ist nicht ihr Geld. Ich meine, Geld von anderen raushauen und etwas machen, ist natürlich sehr,
ja,
sehr,
ja, aber weißt, Politik hat ja natürlich, ja, wir haben sie zur Wahl gegeben, die Leute, ja, haben sie angenommen. Oder?
Aber ich kann zu dem Thema, also eben, wir wissen, die Babyboomer gehen in Rente, es wird immer schwieriger, wir brauchen eigentlich mehr Leute, um das Schneeballsystem zu finanzieren. Und jetzt eine Frage euch, ihr habt ja alle Kinder.
Ja.
Ich finde das unhuere wild. Ich habe das im Fall
als Kind so.
Das auch. Nein, aber eine Frage jetzt. Wir haben ja gesehen, die Geburtenrate in der Schweiz geht ja runter. Ja. Wisst ihr, wo dir momentan liegt?
Nein.
Weißt du? 1,7.
1,3.
1,3.
Also,
ja.
Fact, check me, aber seit Corona 1,3. Ja. Das ist krass.
Pro Person.
Also pro Paar. Genau. Ja. So.
Braucht ja immer noch zwei, gell?
Sagt mir. Jetzt.
Heute wir noch ein anderes Thema.
Aber jetzt eine Frage euch. Ich habe das letzte Mal auch irgendwo aufgeschnappt und sich mit ChatGPT umgespielt. Sagen wir jetzt mal, es gäbe die 100 Schweizer. Nur 100.
Ja.
50 Männer, 50 Frauen. Klassisch. Ja. Bärli. Wir, ja, sind jetzt traditionell, es braucht Mann, Frau, alles zum Kind.
Wie schnell wären wir ausgestorben?
Die Frage ist jetzt, wenn wir eine Geburtenrate unter 1% haben, unter einem Kind pro Paar.
Ja.
Lass es 0,7, 0,8 sein, wie in Südkorea.
Dann ist klar, dass wir aussterben.
Ja, du nimmst die Frage schon vor. Nach 3 Generationen, wie viele von diesen 100 Schweizer sind noch übrig? Oder wie gross ist die Population? 100 gestartet, nach 3 Generationen, das sind eine Generation, sind etwa 30 Jahre. Also etwa nach 90 Jahren, wie viele von diesen 100 sind noch übrig? Sind es mehr oder weniger? Bei einer Geburtenrate von etwa 0,7, 0,8.
Ich sage 40.
40.
Ja, aus dem Bauch raus.
Einfach spontan raushauen.
8.
Ja, wir sind unter 10.
Was?
Ja, es ist übel. Das musst du mal durchrechnen lassen von ChatGPT. Es ist übel. Darum hat Südkorea, ich glaube es war Südkorea, die haben den Notstand ausgerufen.
Ja.
Die haben weil die haben eine Geburtenrate unter 1, die haben 0,7 oder 0,8. Das heisst, die Kultur auch, die Gemeinschaft, Südkoreaner und so weiter, die 3 Generationen stirbt die aus. Die gibt es nicht mehr.
Ja, es gibt auch Länder, wo ich muss sagen, wenn ich jetzt dort wohne, würde ich kein Kind haben. Also.
Ja, aber es ist doch schon heftig. Weißt, das ist etwas, was viele gar nicht checken. Oder? Ja. Was das einfach für eine Gesellschaft schlussendlich zu tun hat. Das eine ist einfach das Finanzielle mal, hey, okay, wir haben Eltern, die müssen finanziert werden. Wir kommen aber immer weniger Junge über, also Kind.
Ja.
Und immer noch weniger und noch weniger und noch weniger. Und irgendwann ist unsere Gesellschaft komplett ausgetauscht.
Aber ich glaube, die meisten denken da gar nicht so weit.
Ja, aber ich, weißt du, wenn die Zahl mal gehört, ich finde das schon verdammt krass, ne?
Yes.
Und weißt du, was das auch kulturell bedeutet für das Land? Sagen wir jetzt mal, hey, du findest die Schweiz cool, Kultur, kannst ein anderes Land, eine andere Kultur, die verschwindet.
Aber jetzt, sagen wir, die Zahl stimmt, oder? Und jetzt tust du das nochmal überlegen auf der AV, oder? Du hast irgendeinmal 100 Leute, die in die Rente gehen, die finanziert werden von all diesen Leuten, die noch arbeiten. Aber du hast noch 8 Leute, die arbeiten, die nach diesen 100 Leuten finanzieren sollten.
Ja, das geht nicht. Und darum kommen ja Politiker immer und sagen, wir brauchen Einwanderung. Weil die Einwanderer finanzieren dann eigentlich...
Ja, ja, aber eben, das ist das Kurzfristige. Ja. Irgendwann sind ja die pensioniert, logisch. Oder?
Logisch.
Oder eben, wir gehen einfach gar nicht erst in Pension und es wird immer weiter rausgeschoben. Weil ich glaube, das ist auch etwas, wo viele die Augen davor verschliessen.
Da muss ich wohl auch sagen, da bin ich auch sehr dafür, dass wir das Pensionsalter erhöhen. Einfach zum rein mathematisch dem ein bisschen entgegenkommen. Weil es geht ja nicht darum, dass du... Es geht nicht nur darum, dass du 5 Jahre länger Beiträge zahlst, sondern es geht vor allem darum, dass du 5 Jahre nicht beziehst. Oder? Und ich meine, so die maximale AV-Rente die ist bei 29'000 Stutz für eine Einzelperson. Oder? Das Bärli ist mal 1,5. Aber wenn du einfach 29'000 Stutz 5 Jahre nicht beziehst, oder, sind das dann halt immer noch 145'000 Franken, die wir würden sparen würden. Plus sie hat noch Beiträge geleistet in dieser Zeit. Oder? Also langfristig gesehen, die Jungen, die ficken es einfach und musst sagen, okay, ihr werdet garantiert länger arbeiten. Es geht nicht auf mathematisch.
Was macht ihr denn für euer Kind? Wie geht ihr das Thema an? Ich
bin einfach ein Fan davon, um auch ein bisschen wegzukommen von dem, du schaffst, du bist irgendwie so versklaven über 65 Jahre und dann gehst du endlich in die Pension. Mhm. Und ich finde so, hey, sorry, es hört doch nicht auf mit dem. Wir hatten letzte unter Freundinnen eine lustige Diskussion gehabt, ja, was machen wir eigentlich, was machen wir für einen Job machen, wenn wir pensioniert sind? Weil du hast ja mega viel Zeit und du musst ja nicht jeden Tag Geld ausgeben. Und,
also mal kann schlechter schon.
Wenn es mir gesundheitlich gut geht, habe ich gesagt, ich wäre gerne Zugchauffeurin in den Bergen.
Okay.
Weißt du, wir haben einfach so ein paar Jobs. Wie so ein bisschen abgefragt, wo wir gesagt haben, hey, es würde mir mega Spass machen und du bist eigentlich den ganzen Tag wie beschäftigt, du bist unter Leuten, du hast Spass, du verdienst vielleicht ein bisschen Geld, das dann nachher auch wieder ausgibst. Mein Onkel ist da so ein bisschen ein Vorbild für mich, weil er ist Skilehrer, oder? Und am Morgen gibt er eigentlich seine Stunden und geht dann wieder das eigentlich nachher
versuchen. Am Nachmittag geht er in Après-Ski.
Der neue Gigi von Arosa. Also.
Finde ich mega klug, weißt du? Ja. Du musst ja, wir müssen ja irgendetwas machen, also... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sagt, so, ja, endlich, 65 und jetzt raus aus dem Zeug, oder? Weil meine Nachbarin ist mit 62 gestorben.
Mhm.
Oder? Und ich finde, das Leben ist einfach zu kurz, um zu sagen, ja, ich bleibe jetzt noch in dem Job und mit 65 kann ich dann endlich aussteigen und das und das und das machen. Und nachher kommt die Abrechnung. Dann sind wir wieder bei der AHV, oder? Dann merkst du, es kommt auch gar nicht so viel rein. Ja, und Pensionskasse, also gerade so aus Frauenperspektive, sind ja doch auch sehr viele dann auf den Mann angewiesen, dass beim Mann eine grössere Pensionskasse genommen ist, weil vielleicht ein 3a auch nicht eingezahlt worden ist. Und dann sind wir dann sehr schnell irgendwo bei einer Milchbüchli-Rechnung, wo du merkst, muss ja vielleicht sowieso noch arbeiten, weiterhin.
Gut, es muss ja in der Gesellschaft etwas passieren. Das Umdenken. Ich glaube, da sind wir uns einig. Die Frage ist einfach, ob das die Gesellschaft annimmt, oder? Weil eben, wie du vorhin gesagt hast, die Leute studieren teilweise nicht so wie voraus und ein bisschen ums Eck studieren, sondern wir sehen halt einfach den nächsten Schritt, oder? Aber eben, wie machen die es mit euren Kindern?
Also, ja, ja.
Gewisse Sachen, oder?
Ja, mal einen mehr oder weniger bekannten Blogbeitrag geschrieben, mit ETF die AV retten. Und dort war eigentlich meine Idee gewesen, wenn wir die AV jetzt könnten auf der grünen Wiese neu starten, wie würden wir es neu angehen, oder? Und mein Point ist eigentlich der, wir gehen nicht in das Umlageverfahren, wo immer zwingend ein Schneeballsystem ist, sondern bei Geburt von einem Kind wird 15'000 Schweizer Franken in einen MSCI World investiert. Und wir gehen jetzt einfach mal von 7% Rendite aus. Das ist nach Inflation die Rendite, die der MSCI World macht, über die letzten 90 Jahre. Oder? Und rechnen das mal auf, auf 65 Jahre. Und dann kommst du irgendwie auf 1,27 oder 1,3 Millionen, oder? Wo sie dann mit 65 hätten. Und jetzt kannst du ganz viele Spielereien anwenden und sagen, okay, die AV-Rente, die ich vorhin gesagt habe, die maximal ist irgendwie 29'000. Wie lange haben 29'000 Franken, wenn du 1,27 Millionen zur Verfügung hast? Und die Antwort ist, ja, auch länger, als du noch wirst leben. Oder, ja. Oder du könntest 4%-Regeln anwenden und noch mehr Geld rausbeziehen.
Ja, aber mit 29'000 Schutz kannst du in der Schweiz gar nicht durch.
Das ist, nein, das aber ist es, geht ja nur, dass man, es geht ja nur, dass wir einen Ersatz für die AV, ja, könnten, okay, machen, fair, in dem Moment. Oder? Und das ist natürlich auch da... Und ich habe überlegt, wenn du das sagst, dann kommen ganz viele und sagen, ja, aber ich habe keine 15'000 Stutz, wenn ich ein Kind bekomme. Ist auch schon irgendwo durch das Problem, weil du kannst nicht wirklich jemandem empfehlen, habe ein Kind, wenn du keine 15'000 Stutz auf der Seite hast, wo du nicht brauchst, weil Kinder sind teuer, oder? Das müssen wir nicht schön reden. Und meine Lösung ist eigentlich, dass die Arbeitgeber die Hälfte übernehmen und der Staat die Hälfte. Das heisst, 7'500 Franken kommen von der Schweiz und 3'750 kommen vom Arbeitgeber vom Mann oder von der Arbeitgeber von der Frau. Und wenn einer von diesen beiden keinen Arbeitgeber hat, in dem Moment zahlt es halt der Arbeitgeber vom Zweiten. Das ist ein gewisses Risiko. Ist ja viel günstiger, als wenn die Arbeitgeber jedes Mal müssten ihre irgendwie knapp 5% abdrücken vom Lohn vom Angestellten, um die AV zu finanzieren. Also langfristig wäre es eigentlich etwas mega Schlaues. Das Problem ist, wenn du den Cut heute einführst, dann fallen ganz viel raus. Ich sage, es ist eigentlich eine Lösung für all die ungeborenen Kinder. Und weil ich ja eh immer Fan bin von mach, also Vorleben, nicht nur Vorsagen, haben wir einfach 15'000 Stutz investiert, wo die Kinder auf die Welt gekommen sind.
Ah, okay.
Ah, cool, ja. Also mit den Kinderzulagen investieren, ja, mit 200 Franken pro Monat, ja, pro Kind. Und dann an Weihnachten zusätzlich auch noch etwas. Weil eben, es ist gerade auch, also ich meine zum Beispiel den Bitcoin-Sparplan, oder, ja, weißt du, auf Wochenbasis. So. Oder
das machen einfach, wir das einmal noch.
Ja. Und das ist einfach, glaube ich, etwas, wo wir Eltern halt können, ja,
voran. Wie lange investierst du in Kinderzulagen?
Wie lange?
Ja.
Ja, also ich, ist wie noch ein bisschen die Frage, für was brauchen wir es schlussendlich? Oder die Idee ist eigentlich, dass sie vielleicht, gerade wenn ein Kind irgendeine Sonderschulung oder etwas braucht, dass man von dem das Geld auch nehmen könnte. Also wir wollen nicht wie das ganze Geld übergeben, auch mit 18 oder mit 20. Dann haben wir auch überlegt, weißt du, wenn ich das Geld mit 18
bekommen hätte, genau hätte ich
ein paar dumme, ja, Entscheidungen getroffen.
Wenn ich das rechne, 2'400 Franken im Jahr, oder mal 7% Rendite über 21 Jahre, kommst du auf 115'000 Franken. Das ist ein lässiges Startkapital für einen 21-Jährigen. Ja, aber das Problem von der AV würdest du ja nicht lösen.
Aber das ist genau der Punkt, oder, wo ich immer wieder höre mit den Kindern. Aber wie viel Geld gibst du dem Kind zum Start mit? Also weißt du, musst eigentlich auch eine gewisse Kompetenz an den Tag legen für Kind. Ja, wir haben auch schon mal darüber geredet. Ja. Wir spielen auch mittlerweile viel Monopoly und so weiter. Ja. Das ist mega cool.
Voll.
Ich habe selber wieder Freude bekommen, ja, an diesem Spiel. Cool. Und die Kinder haben auch vergiftet. Und immer, ja, Geld tauschen und zählen und Zeug und Sachen. Ich glaube, aber dort muss man natürlich anfangen. Ich meine, eben, kommst du auch mit, also, 18, 20 kommst du schnell 100'000 Stutz über.
Ja, aber nicht, sorry, Cash.
Schnell erklären, ja, okay, schnell erklären, warum Monopoly. Oder Monopoly, für Kinder ist es ja einfach ein Spiel. Oder? Aber, ja, wenn du das Spiel mal nachdenkst, es ist so schlau, was du über Finanzen lernst. Weil das eine ist, wenn du Monopoly nie etwas würdest kaufen und du gehst immer nur über Start. Das ist die Ausgangslage der meisten Menschen in der Schweiz und weltweit. Voll. Das ist dein Lohn.
Stimmt.
Das ist am 25. Stimmt. Dein Lohn, oder? Und jetzt probierst du mit deinem Lohn da durchzukommen und irgendwie. Und dann plötzlich kommen da halt die Sachen, oder? Ja, du musst da Miete zahlen, dort ist ein Hotel, wo du etwas musst zahlen, da musst du Steuern zahlen, das. Und du merkst, hey, fuck, mein Lohn, der geht drauf. Und wenn ich nicht irgendetwas mache, habe ich irgendwann zu wenig Geld, weil das Leben wird immer teurer, oder? Weil umso länger das Spiel geht, umso mehr Häusli sind auf den Feldern, umso mehr Hotels sind auf den Feldern. Also das ist quasi die Inflation, oder, was du hast. Was du eben auch lernst von Monopoly ist, immer wenn du 4 Häusli hast, baust du ein Hotel. Also das ist quasi 4 Renditenliegenschaften bis du ein Unternehmen gründen könntest. Mhm. Weil der Gründer hat das mal so, also der, der das Spiel erfunden hat, hat das mal so begründet quasi, wenn du ein neues Unternehmen startest, bist du immer im Risiko. Du brauchst quasi 4 Immobilien, die dir den Rücken decken, Mieteinnahmen, dass du, wenn es mal schlecht läuft in dem Geschäft, dass du trotzdem kannst überleben.
Das ist Grund.
Mega gute Überlegung eigentlich. Ja, wenn du das Spiel ein bisschen anfängst, verstehen, wie es aufgebaut ist, oder? Und das andere ist dann wirklich, ja, umso mehr, dass du Geld für dich arbeiten lässt, also eben Immobilien, Hotels aufbaust, umso weniger bist du angewiesen, dass du über Start kommst. Weil irgendjemand zahlt dich dann schon, oder? Und das ist ja da. Du musst so lange dich um dein Geld kümmern, bis der Geldtopf gross genug ist, dass er sich anfängt, um dich kümmern, oder? Also wirklich ein mega ausgeklügeltes Spiel und dann kommen noch die ganz anderen Sachen. Du lernst verhandeln, oder? Du lernst ein bisschen weitsichtig anfangen zu denken, was ist was. Du lernst, welche Felder sind eigentlich am meisten wert und das ist eigentlich nur die Lage, oder? Weil Immobilien, das macht entscheidend, ist die Lage, der Rest ist alles, den kannst du dann irgendwie lösen. Aber die Lage, die ist einmalig, die kannst du nicht kapieren, oder? Und wegen dem muss ich sagen, Monopoly, fucking geiles Game, bringt das euch den Kindern bei, oder?
Ja, aber wir haben bei unseren Kindern auch angefangen. Also, sie haben einfach Cash gehabt, oder?
Ja.
Das ist ein klassisches Sparkonto. Klar, wir haben dann Bitcoin, wo sie jeden Monat, wo wir sparen, jede Woche für sie auch. Aber wir haben dann auch gesagt, hey, wir müssen auch das Aktienthema noch ein bisschen aufbauen. Dann kommt das nächste Thema, wo ich gedacht habe, hey, Leute, echt, ist das euer Ernst? Ich habe eine Bank angerufen, oder? Da ein Kindersparkonto, bla bla bla, am Anfang nichts dabei studiert. Ich habe gesagt, schau, ich würde gerne das und das machen. Also zum Beispiel ein bisschen S&P 500, MSCI World, okay, oder? Geht nicht. Ich weiß, geht nicht. Nein, geht nicht. Ich glaube, es ist ja unser Geld, also Sparkonto und so, können Sie sich einfach anlegen. Ja, ja, genau. Ist schon klar. Und dann hat er aber gesagt, nein, es gibt 4 Produkte. Du kannst entweder das Produkt kaufen, das Produkt oder das Produkt. Und ich sage, aber Leute, was soll ich mit dem? Da habe ich das mal angeschaut. Der Kraut und Kabi teilweise drin, oder? Ich sage, ist das euer Ernst? Kann ich nur jetzt das Geld von dem Kind in eure 4 Finanzprodukte anlegen? That's it.
Also nein, sie sind ja... Das Problem ist, wenn du das Kindersparkonto auf den Namen des Kindes eröffnet hast, ist das Kind wirtschaftlich berechtigt, oder?
Ist
du müsstest noch jemand anderes ein Depot eröffnen auf den Namen des Kindes, dann könntest du es übertragen, aber das Problem ist dann, und das ist Praxis...
Das habe ich nicht gewusst am Anfang.
Das ist Praxis, sie bekommen es mit 18. Gehauen oder gestochen. Sie werden mit 17 und 11 Monaten werden sie informiert, hey, in einem Monat wirst du volljährig, wir haben das Depot, du hast so und so viel Geld drauf. Wähl bitte aus, was du mit dem möchtest machen. Option 1, auszahlen. Option 2, Silo. Option 3, Silo und weiter einzahlen. Ja. Oder? Und das ist das Problem von 18, also ich mit 18, oder? Ich habe die Autoprüfung sofort gemacht. Als ich die Autoprüfung bestanden habe, an einem Schalter habe ich meinen Fahrausweis eingelöst, am anderen Schalter habe ich mein erstes Auto eingelöst, wo tiefer gelegt war, breiter gemacht war, Soundanlage drin war. Weil der Auspuff war so laut, dass du auf der Autobahn gar nicht gehört hast mit dem normalen Rad. Also weißt du, wirklich für Scheiß
ja,
ausgeben.
Logisch.
Aber dann gibt es auch Kinder, die sind mit 18 einfach drogensüchtig. Ja. Und dann ziehst du das Ganze innerhalb von einer Woche, ziehst du alles durch die Nase
rauf. Ich habe das echt nicht gewusst. Ich habe das echt schlimm. Nicht ja, gewusst.
Und dann geht's sie klären dich auch nicht auf, oder? Oder jetzt warst du das ausgerechnet? 115'000 oder ja. Was? Ja, super. Also A, könntest du nicht umgehen mit dem Geld und B...
Ausser du kümmerst dich vorher darum.
Ja, aber
als Eltern, oder?
Das Ding ist auch, weißt, selbst wenn du das so machen würdest und dann würdest du sagen, oh, Achtung, in einem Jahr wird er oder sie 18, wenn wir jetzt vorher vielleicht noch ein bisschen organisieren und schauen, ja, wir begeben dann nicht so viel. Es gibt sehr viele Banken, die nicht zulassen, dass du das Geld wieder abziehst.
Ja.
Dass du sagst, ja, ich kann,
eben, du bist nicht wirtschaftlich berechtigt.
Und zum Teil nicht mal mit gewissen Sonderschulen und Sachen, ja. Weil du irgendwie gemerkt hast, ja, das eine Kind braucht jetzt eine Sonderförderung und du sagst, gut, wir nehmen da noch 20'000 weg. Ja, du musst um wieder das Geld übergeben und dann sagen, ja, aber von diesen 115'000 ist uns bitte, weiss nicht, 60'000 zurück, weil, keine Ahnung. Ja,
also von dem her, Kindersparpläne, in Anführungs- und Schlusszeichen, immer auf euren Namen. Oder? Das sind ihr, und dann kommt der nächste Punkt, den ich auch sehr viel in den Kursen bespreche mit den Leuten. Die Frage ist immer, wie investiere ich am besten für das Kind? Und dann ist meine Gegenfrage, wie investierst du eigentlich für dich? Mhm. Und dann kommt mal sehr häufig Stille. Nichts. Und dann muss ich wirklich sagen, das sage ich ja schon seit Jahren, das ist wie Flugzeugfliegen, oder? Wenn der Flieger abstürzt, du musst zuerst dir die hure Luftmaske anlegen, weil wenn du ohnmächtig wirst, kannst du dem Kind auch nicht mehr helfen. Und das schlimmste Szenario wäre ja eigentlich, dass du für das Kind Geld auf die Seite tust, du wirst pensioniert, nach 2 Jahren hast du kein Cash mehr, musst du den Kindern Bitti-Betti machen, ob sie dich finanzieren. Mhm. Also da wäre für mich eigentlich das Horrorszenario. Da gebe ich ihnen lieber kein Startkapital in die Welt und sage einfach, dafür habe ich für mich geschaut. Am Schluss erben sie ja sowieso, wenn es noch etwas zum Erben gibt. Oder ja, am Ende vom Tag. Ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen... Ihr habt Verantwortung für euch. Kinder haben selber eine Chance, wenn sie volljährig sind und ausgebildet sind oder was auch immer, zum Geld verdienen. Das ist nicht mehr eure Verantwortung am Ende vom Tag.
Aber eben, das müssen wir am Schluss aber auch in dieser Frage, die wir am Anfang diskutiert haben. Gorin, es ist was läuft falsch in dieser Finanzwelt? Du hast auch gesagt, du hast glaub, ein paar Fälle gehabt, wo es bei Vermögensberatern waren, glaube ich, oder? Wo nachher eigentlich Kosten gekommen sind und so weiter.
Ja, also die Leute sind einfach auch überhaupt nicht aufgeklärt. Das ist ja auch das Problem. Also,
was hast du für einen Vielleicht kannst du mal schnell ausholen, was du gerade so ein bisschen gesehen hast jetzt in deinem Umfeld.
Also ich hatte jetzt ein paar Fälle von Kundinnen, die aufgrund des Kurses, den sie natürlich bei mir durchlaufen haben, dann angegangen sind bei einem Vermögensverwaltungsmandat und einmal das Ganze auseinandergenommen haben. Und zum Teil ist einfach nicht von Anfang an ersichtlich, was für Kosten fallen jetzt genau bei diesem Produkt an. Es ist so ein Puzzleteile spielen, oder? Aber eigentlich mit dem Unterschied, dass du deine Puzzleteile zuerst im ganzen Raum musst zusammensuchen. So, ja, auf gut Glück findest du dann all die Teile. Und es ist wirklich intransparent und zum Teil, oder in vielen Fällen einfach auch so, dass wenn du nachfragst, dass nicht einmal der Berater die Kosten kann rekonstruieren kann.
Ja, krass.
Dass sie zum Teil auch so veraltete Systeme haben, dass ein Berater nicht kann daraus herausziehen kann, was du jetzt exakt das ganze Jahr über eingezahlt hast. Wie viel Depotführung ist angefallen? Wie viele Transaktionskosten hast du gehabt? In welches Produkt ist was geflossen? Ich habe der Kundin gesagt, ja, schick mir mal bitte deine Zusammensetzung oder mit dem Anlageuniversum. Wo hast du in welchen Ländern investiert und in welchen Währungen? Und in welchen Branchen? Das haben wir nicht schicken können.
Weil sie es nicht bekommen von der Bank?
Nein, sie hat es nicht bekommen.
Ja, also weil sie es nicht gehabt haben oder weil sie es nicht geben wollten?
Er hat es nicht können aus dem System rausziehen. Krass. Er hat quasi gesagt, ja, schau, du hast Obligationen, du hast Schweizer Obligationen, du hast amerikanische, du hast europäische und aufgrund von der Währung kann man es dann den Ländern zuordnen.
Wie alt ist die Kundin?
Sehr toll. Sie ist 57.
Ja.
Also ich habe verschiedene, oder? Aber ich sage mal
ja.
So...
Ja, nur wegen Obligationen, weißt du, dann wird es bei mir gerade ein bisschen...
Und einfach sehr unterschiedliche Anlagebeträge auch, gell? Kundinnen, die 1 Million, 2 Millionen haben, solche, die aber auch einfach 50'000 haben. Und die Betragsgrenze bestimmt ja auch, zu was für einen Zugang du zu welchem Produkt hast. Also ganz viele Banken zum Beispiel erlauben dir erst ab 1 Million in Einzeltitel zu investieren. Und ich muss sagen, also Entschuldigung.
Ah, wirklich?
Ja, ja, ja.
Ah, krass.
Also dass du eigentlich bei den meisten Banken kannst du eigentlich erst ab 500'000 Franken mitreden. Und so richtig spannend mit der Individualisierung wird es eigentlich erst ab 3 Millionen.
Ja,
krass.
Sei weil ich auch sehr lange an dem Desk, wo ich war, ist also am ersten Desk war so das Durchschnittsvermögen 150 bis 250'000. Und dann hast du eben zum Teil einfach auch die Strategiefonds. Also, wo du jetzt sagst, ja, kann ich nicht einfach einen SMI haben oder eben einen S&P? Und so. Nein, es gibt einfach irgendetwas zusammengewürfelt, wo man dann eben auch noch den Spielraum hat, um eine gewisse Marge drauf zu tun.
Ich finde das so krass. Echt. Aber das ist nicht so, das ist voll nicht meine Welt.
Gut, weißt du, wo ich die Ausbildung gemacht habe zum Finanzplan, ist das auch zum Thema geworden. Oder? Dass wenn du einen Kunden hast, der irgendwie ein Portfolio hat, dass du das mal anschauen kannst. Und die Begründung von dem ist eigentlich, dass ab wann lohnt sich ein ETF-Kauf nicht mehr? Oder weil der ETF hat Gebühren, oder sei es der TER oder was auch immer. Und dass du dann irgendwann sagst, aber eine gewisse Summe macht es wie keinen Sinn mehr, dass du einen TER über Jahre finanzieren, weil Einzelaktien hast du Kaufgebühren und du hast Verkaufgebühren, aber grundsätzlich wäre der Haltedauer würde keine Kosten mehr anfallen. Und wenn du natürlich, ich habe glaube ich 2 Millionen gelernt, nicht 3 Millionen, aber das ist ein Detail, wenn du 2 Millionen hast du genug Geld, dass du auch kannst sinnvoll diversifizieren, weißt, dass du nicht irgendwie auf 10, 20 Titel eingefahren bist. 20 Titel wäre ja schon mal eine gute Diversifikation, oder muss man auch sagen. Es ist nicht so, dass der SMI grösser wäre oder sinnvoller aufteilt, aber das ist eigentlich so die Überlegung hinter dieser ganzen Geschichte. Oder? Aber ja, das...
Aber mehr als 20 Einzeltitel macht statistisch auch keinen Sinn mehr. um es nachher darauf zu verteilen.
Richtig, ja, aber du brauchst eine gewisse Summe, Studien, dass du die Einzeltitel überhaupt kannst bauen. Oder? Ich meine, wenn du 100'000 hast und dann 20 Einzeltitel fährst, hast du vielleicht 5'000 Stutz in einem Einzeltitel, dann, ja, dann gehst du lieber in einen ETF hinein, oder?
Mhm. Aber es ist gar nicht im Interesse von der Bank.
Weil nein, absolut
sie
nicht.
Sie wollen ja auch Transaktionskosten generieren.
Richtig.
Das ist das, was sie damit Geld verdienen. Mhm. Also,
ja. Aber ich meine, wo laufen das an? Ganz ehrlich. Also weißt du, wir sehen jetzt, also meine subjektive Meinung ist, ich glaube schon, dass die Leute langsam checken und aufwachen, hey, ich muss etwas mit dem Geld machen. Haben wir am Anfang gesagt, wegen der AV, hey, ich glaube im Alter, boah, wird schwierig, Lifestyle verändert sich, Familie kommt dazu und so weiter. Ich glaube, die Leute, kann mich gerne korrigieren, aber ich habe das Gefühl, so, die Leute checken es langsam, würde ich jetzt mal behaupten, dass ich etwas muss machen.
Ja.
Und sie sind auch misstrauisch gegenüber der Bank.
Genau, das nimmt immer mehr zu.
Oder
das, das ist deine Schuld. Das ist wenn du die Leute so aufklärst.
Danke,
das Kompliment. Nein, aber ohne Scheiß, ich glaube wirklich, dass das mit den Finanzinfluencern und Influencerinnen zu tun hat.
Ja,
spread the word. Habt mal ein bisschen Auge auf Gebühren. Ich glaube schon wirklich, dass wir da einen riesen Impact haben.
Und das ist ja am Ende des Tages ist es deine Rendite. Wenn du 1% Gebühren gespart hast, hast du 1% mehr Rendite.
Absolut, 100%.
Gut, aber...
Also, weißt du, der Effort, wo ich muss sagen, ja, von 100'000 Franken,
yeah.
1% hast du jedes Jahr mehr. Yeah. Also motiviert dich das dann nicht zum...
Und für das 1% musst du gar nicht arbeiten.
Ich bin aber ein bisschen anders unterwegs, wenn ich halt investiere. Ihr wisst ja, ich bin nicht gross in dem Aktiengame zu Hause. Für mich ist wirklich Bitcoin Kryptowährung. Das ist meine Welt.
Darum hast du so ein Video
ja. Nein, wir haben auch sehr gut, nein, wir haben sehr gut geschafft.
Zwei Arme, nein.
Ich habe mittlerweile ein super Team und es war eine harte Zeit die letzten Jahre, ganz ehrlich. Und wir haben auch unten durch müssen und ich musste auch investieren und es war nicht einfach. Aber ich muss halt dranbleiben, zum Vorwärts
kommen. Das ist Unternehmertum.
Genau.
Gehört dazu.
Nein, aber ich finde es aber lustig, weil Gebühren spielen in meiner Welt null Rolle.
Ja.
Also weißt du, wenn du kaufst und verkaufst, fallen natürlich auch es fallen höhere Gebühren an im Verhältnis teilweise in der Aktienwelt. Oder? Mhm. Du bist ja mit Saxo Bank und so weiter. Oder es sind auch extrem tiefe Gebühren. Aber es ist ein Thema bei der Aktienwelt, ETFs und so. Aber in meiner Welt spielt es auch keine Rolle. Mhm. Weil halt einfach die Volatilität natürlich grösser ist und dementsprechend, ich habe 200-300% Rendite eigentlich überschritten, ob ich ein bisschen mehr Gebühren habe oder nicht. Hauptsächlich habe ich es richtig gemacht.
Aber weißt du, kannst ja bei Aktien 200-300% Rendite erzielen, wenn du lang genug dabei bist.
Ja, aber eben, genau das ist der Punkt. Mhm. Oder du kannst erzielen.
Aber mit... du hättest es ja auch gerne günstig. Wenn du Wahl hättest zwischen nein, günstiger ehrlich. Oder teurer Gebühren.
Nein, ohne Scheiß. Mein Ansatz ist eher, ich schmeiße lieber mehr Geld drauf und ich hole mehr raus, als dass ich mich um den
ja, aber jetzt für den Verkauf, zum ja. Gewinn realisieren. Ja. Ob jetzt hast du einfach die Wahl, du drückst den Knopf A für 3% ja. Und du knüpfst den Druck B für 1%. Ja. Welchen drückst
Ah ja, logisch, man kannst Geld einsparen, logisch. Ja, bin ich bei dir.
Und das Gleiche, ja, das Gleiche passiert ja bei der...
Genau, aber...
Kredit hast du gleich gehabt. Gleich. Ja, schon. Ja. Aber wenn du... Du investierst 100'000 Franken,
ja.
Machst 300% Rendite, dann heisst ja, am Ende des Tages hast du 400'000. Ob jetzt du beim Verkauf 4'000 Stutz zahlst oder 12'000 Stutz, juckt dich ja trotzdem.
Ja, schon.
Ich habe einfach aber nur das Gefühl, ist... in der Kryptowelt ist es wie transparenter.
Ja, voll.
Du siehst Gebühren mehr als bei der Bank, weil es dort so versteckt ist im Produkt.
Gut, aber du hast natürlich nicht so die klassischen Produkte, oder? Du hast nicht, das ist ja mehr wie so Einzelaktien, wo du dann siehst, hey, ich kaufe die Einzelaktien. Ich gehe bewusst auf eine Plattform, kaufe mir das und ich nehme jetzt mal an, dass auf diesen Plattformen, wo ihr ja unterwegs sind, dann Einzelaktien wahrscheinlich auch Gebühren ausgewiesen werden, gehe ich jetzt mal davon aus. Und dann sehe ich das wahrscheinlich schon eher. Also oder aber wenn du natürlich dann so ein Produkt kaufst.
Aber wo du dann... hast eh weniger Gebühren, aber du hast auch keine Depotführung.
Ja, das oder kommt natürlich noch dazu. Das kommt noch dazu.
Weil das ist ja
also je nach so... Anbieter, aber grundsätzlich nein, ja.
Ja, aber weißt du, ich meine, du hast gewisse Anbieter, oder, die sagen, wir chargen maximal 200 Franken im Jahr für die Depotführung. Und dann hast du Banken, die kommen und sagen, du zahlst einfach pauschal 0,3% von deinem
also, Anlagebetrag. Also, Entschuldigung, die Saxo Bank hat keine Depotgebühren.
Oder eben
wenn wir jetzt an so eine Werbung einblenden.
Nein, aber ich finde, sorry. Ja, und das ist eigentlich der richtige Weg. Dort müssen wir hin, oder? Weil wenn wir auf Deutschland schauen, Deutschland ist ja uns mindestens 10 Jahre voraus, so mit den Gebühren und mit, ich meine, nur schon...
Also was investieren ja angeht, sonst sind es auch gerne mal 20 Jahre hinterher.
Ja, ja, gut, ja. Nein, aber was investieren also angeht, einfach, dass wir diskutieren, ob jetzt eine Depotführung etwas kostet oder nicht.
Ja, aber eben, dann hast du auch Konkurrenten.
Ja, der Steuerauszug.
Steuerauszug,
ja. Steuerauszug für 100 Stutz und Leute zahlen das. Ich check's ja, nicht. Also
aber
wirklich?
Wobei, es ist schon, ich glaube, es ist schon auch.
Ja, aber wird das Game in dieser Finanzwelt jetzt nicht aufgeräumt durch all die externen Anbieter? Du hast vorhin gesagt, Saxo, ich kenne sie jetzt nicht, was sie genau dort alles machen, aber dann gibt es auch Trade Republic und Robinhood und Schieß mich tot, was es alles gibt.
Ja, gut, gell, weißt, es ist eine Schweizer Bank, hat natürlich schon auch Vorteile und das ist ja das Vertrauen von der Sicherheit. Man hat Gebühren, oder? Aber
Vertrauen der Sicherheit, hallo Credit Suisse.
Ja! Nein, ich meine eher so Robinhood, oder? Ja. Riesen geiles Startup in den USA, wo Investieren so einfach wie möglich gemacht hat, super UX, dieses und jenes. Aber dann mögt ihr euch noch erinnern an die ganze GMT-Geschichte. GMT ist ja ein Wall Street Bets.
Also GameStop meinst du?
Ah ja, sorry, ja, GameStop. Ja. Abkürzung GMT.
Ja, das ist genau. Vor 3 Jahren oder so.
Robinhood hat einfach den Handel ausgesetzt.
Ja, voll.
Und das darf nicht passieren, weil das Finanzfeld zu viel Geld gekostet hat, wenn das so weitergeht. Und Robinhood setzt den Handel aus. Du kannst nichts machen als Privatanleger, oder? Das darf nicht passieren, oder? Und da habe ich das Vertrauen, dass da eine Schweizer Bank den Handel nie aussetzen lassen.
Ja, aber das Krasse ist, korrigiert mich, aber ich glaube, Robinhood ist ja kostenlos seine Transaktionen, die tätig sind auf Robinhood. So habe ich zumindest im Kopf, kann mich gerne fact-checken. Ich habe dich einmal so einen Podcast darüber gehört. Und dann haben sie über das darüber geredet, wie verdient dann Robin Hood sein Geld? Wisst ihr wie? Also ich nehme an, es ist heute immer noch so. Grundsätzlich ist es so, wenn du als Investorin gehst auf Robin Hood, sagst, hey, ich platziere da 10'000, 50'000, 100'000, ich will das und das kaufen. Der Order wird platziert. Die Daten werden hindurch verkauft an gewisse Firmen.
Ja.
Die sehen natürlich das Orderbook und platzieren entsprechend ein bisschen früher ihr Investment. Weil sie ja wissen, da kommt etwas rein. Sie kommen die Daten von Robinhood über und kaufen ein bisschen früher High-Frequency-Trading, oder kaufen sie eigentlich die Positionen, bevor sie eigentlich dann Robinhood das auslöst. Und für das verlangt Robinhood Geld von denen, die die Daten bekommen. Oder? Sozusagen, die wissen, okay, der Kurs wird steigen, wir alle kaufen. Wir kaufen ein bisschen früher und dementsprechend machen sie Geld und finanzieren so schlussendlich wieder Robinhood.
Ja, okay. Und gleich umgekehrt, wenn einer verkauft, dann wissen sie es auch und dann können sie es einschätzen. Und dann könntest du auch, weißt du, das Finanzinstitut könnte dann Optionen draufsetzen oder Put-Call-Optionen. Genau. Und dann wirst du es noch hebeln, die ganze Geschichte.
Genau, und das ist damals bei dieser GameStop-Geschichte. Eben um Robinhood herum habe ich mal so einen Podcast gekriegt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist und eben, wenn ein Länder das darfst und was nicht. Aber das habe ich noch recht spannend gefunden. Ja. Also, weißt du, das eigentlich hindurch, es ist zwar nice to have oder du siehst es, ey, es ist for free, aber heutzutage ist es ja nicht for free. Und das ist wie Social Media. Es Absolut. Ist zwar gratis, aber du bist das Produkt schlussendlich, oder einfach deine Daten werden verkauft. Und da ist genau das Gleiche. Du kannst auf dieser Plattform for free handeln.
Absolut.
Aber deine Daten werden nur verkauft. Solange du natürlich davon trotzdem profitierst, sagt niemand etwas.
Sicherheit ist schon mega entscheidend, oder? Für viele, die eigentlich nach Anbietern suchen. Darum sage ich, ja, es gibt ja bei der FINMA die Liste, die du runterladen kannst von den vertrauenswürdigen oder auch FINMA-lizenzierten Anbietern. Man eigentlich zuerst dort schaut. Und aber auch auf der Blacklist. Also wenn ich irgendeinen dubiosen Anbieter sehe im Netz, wo ich mir überlege, ja, könnte jetzt dort mal etwas drüber kaufen, dann kann man einfach auch auf dieser Liste schauen oder auf dieser Blacklist. Und? Weil am Ende des Tages ist ja, wenn jetzt eigentlich der Robo-Advisor oder was auch immer der Broker Konkurs geht, dann liegt ja einfach nachher das Geld dann bei der Depotbank. Und ich sage mal, wenn die Depotbank FINMA lizenziert ist und wenn dort
kommst du sicher wieder an deine
Wertschriften. Dann kommst du wieder an dein Geld an, ja. Oder? Das müssen wir auch immer erklären.
Also, oder? Was so ist wirklich, kommst du das Geld an und du kommst an deine Wertschriften, oder? Ja. Reden wir von Cash, hast du in der Schweiz einen Einlegerschutz von 100'000, alles was drüber ist weg, wegen dem sage ich auch gerne, Aktien sind eigentlich noch sicherer als Cash oder so langfristig gesehen, müssen wir noch unterscheiden. Ja.
Aber ich glaube, auf der einen Seite sehen wir, die Welt muss sich verändern, auch von der Konkurrenz, aber es hat natürlich schon immer noch Vorteile mit der Sicherheit, also die Finanzwelt, von der rede jetzt. Wir müssen ja nicht zu fest darauf rumhacken, aber
dass nachher noch ein anderes Businessmodell drumherum gebaut wird und wir durch das Gebühren können sparen, ja, why not? Also ich weiss jetzt nicht, wie persönlich, dass mich das jetzt, nein, mich würde es persönlich nicht jucken, wenn ich weiss, okay, ich kann zwar gratis investieren, aber hintenrum werden meine Daten verkauft, damit eine Bank noch ein bisschen mehr Profit hat. Weil Banken gehen sowieso immer in dem Spiel. Oder ich als Kleinanleger bin eigentlich froh, wenn ich möglichst häufig Gebühren habe.
Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort wegen Scams und so weiter gebracht. Wir haben ja vorher geredet, über was reden wir heute. Und du hast so ein geiles Thema gebracht, musst du uns vielleicht schon ein bisschen abholen, dass es im Netz Männer gibt, die einfach random an Frauen Geld schicken und das irgendein neuer Trend ist.
Ja, oder was ist also ich habe das im Handelsblatt gelesen. Und dass sich Männer eigentlich wie so daran aufgeilen, um anderen Geld zu schicken. Ja, dass das eigentlich wie,
aber nur Frauen?
Frauen, ja, also.
Ja, gibt sicher auch vice versa, aber.
Aber ich weiss nicht, ob mir das Sorgen macht oder ob das wie. Aber da hast du natürlich, also Kommentarspalte ist dann wie so das Dessert, oder, von dem ganzen Artikel, den ich gelesen habe, weil es ist ja dann eigentlich, wenn wir zurückschauen, oder, die Finanzierung von der Frau, oder, also da kommen Themen auf, wo ich einfach denke, so, ja, im Grunde genommen bewegen wir uns einfach im Kreis und wir gehen aber gleich immer wieder zurück ins alte Rollenmodell. Der Mann finanziert die Frau und findet es eigentlich super. Und die Frau findet es eigentlich auch super, um finanziert zu werden.
Ja, und das von dir. Und das von dir, Corinne.
Ich sage jetzt nur, was da im Netz rumschwirrt.
Also das heisst wirklich, gibt es da Plattformen, wo dich als Frau oder als Mann kannst bewerben und sagen, ich will Geld? Oder wie läuft das ab?
Das weiss ich. Also ich bin da nicht in diesem Game drin, aber ich will wissen, was in meiner Branche läuft.
Also, und das ist so. Dem sagt man ja Geldsklaven, gell? Als ich das erste Mal von dem gehört habe, war es vor Monaten. Es gibt so einen Podcast, wo Onlyfans-Models interviewen. Eigentlich, weißt du, wie das Business so läuft, was ist schräg.
Nur Onlyfans-Model.
Ja, was haben sie schon alles erlebt und so. Und vor allem der Host ist das Richtige. Also, ja, ist eigentlich recht ein Arsch. Also, weißt, er stellt sich wirklich so an, hey, wir sind Prostituierte, die können schön reden, wie er will und so, oder? Und er hat ja eigentlich grundsätzlich recht mit dem. Das ist halt einfach das erste Mal, wo du mit OnlyFans Prostitution kannst skalieren. Und die haben aber, weißt, auch verschiedene Businessmodelle um das Ganze rum. Und die haben gesagt, ja, sie hat ganz klar Sexsklaven und das ist horrend, was für Summen das da fließen. Sie hat gesagt, sie hat Geldsklaven, wo ihr, die sechs Leute, sicher schon über 1 Million geschickt haben.
Holy.
Musst du dir das mal vorstellen?
Das ist genau das.
Es ist genau das, oder? Die schicken einfach Geld, weil sie das irgendwie geil finden, sie das irgendwie antönt. Und ich meine, jeder soll ja geil finden, was er will. Das kann uns ja gleich sein. Und irgendwo durch gibt es halt einfach Leute, die finden, ja, ist geil, wenn ich einer Geld schicken kann. Macht mir Freude. Ja, so be it, oder?
Crazy.
Und dann hast du aber auch die Scam-Seiten, oder, wo ja dann explizit Leute so darauf hineingelegt werden, wo vielleicht
immer
etwas machen aus Liebe. Oder, so, ja. Oder die dann sagen, ja, ich brauche jetzt dringend Geld, weil meine Familie ist, weiss auch nicht, in Not. Und ja, dann,
gut, das ist wieder ein Scam, sondern ist einfach ehrlich, oder?
Ja.
Ja, aber trotzdem, das ist. Es ist ehrlich. Ja, aber stell dir das mal vor.
Aber du kannst ja mit deinem Geld machen, was du willst. Ist doch scheiße,
ja, aber ist doch heftig, wenn du abhängig bist, quasi. Und du musst einer Person Geld schicken, weil dich das geil macht oder irgend so etwas. Ist doch irgendwie hure wild. Also weißt du, ja, andere früher waren so, hey, ich habe noch ein bisschen zu viel Alkohol gesoffen oder ich bin alkoholabhängig, die anderen haben die Probleme. Du bist jetzt abhängig, dass du Leute jetzt mehrheitlich jeden Tag Geld
schicken. Das ist eine Abhängigkeit. Ich glaube, das ist einfach ein Kick. Du weißt, Männer sind sehr einfache Wesen, oder? Wird's unten hart, wird's oben weich, oder? Und dann ist halt das Portemonnaie auch schneller mal offen, oder? Also ich glaube, es geht eigentlich nur um das am Ende vom Tag.
Ja, ich finde das gleich krass. Also wenn du es überlegst, und das ist jetzt wirklich so ein Trend. Aber du hast jetzt nicht in deinem Umfeld mal irgendjemanden gesehen, der das irgendwie
nein,
so miterlebt hat oder so?
Nein, gar nicht. Aber ja, Betrugsfälle. Also habe ich jetzt gerade frisch aufgenommen, Kurs, das Modul zu Betrugsfällen. Ach, und es gibt ja
Love Scam, oder?
Wie?
Love Scam.
Nein, es ist wieder ein guter Podcast rausgekommen, glaube vom SRF. Input war es, glaube ich, von einer Jungen, die kontaktiert worden ist, auch irgendwie zuerst über das Telefon, aber, und die Person hat wie alles gewusst von ihr, hat sich eigentlich als ihre Bank ausgegeben und gesagt, ja, sie haben eben da Zahlungen, die nicht rausgehen. Sie müssen einmal schnell am Telefon mit ihrer verifizieren, ob das die richtigen Zahlungen sind. Dann haben sie Zahlungen gesagt, das war alles korrekt gewesen. Und dann hat sie eigentlich noch einen Link bekommen fürs E-Banking, wie, um sich einloggen. Und hat dann wie dort
Daten eingegeben. Ja, ist eine Fake-Webseite und
Und sie haben glaub, fast 50'000 Franken abgezügelt.
Was gehst du jetzt in deinem Kurs? Oder wie?
Ich habe einfach ein paar Fälle. Also ich habe unter anderem den Podcast verlinkt und habe gesagt, die Bank kontaktiert dich eigentlich nie per E-Mail. Und wenn, dann hast du so einen E-Mail-Waiver, den du musst unterschreiben musst. Aber mach jetzt auch, je länger, je weniger. Ich
so viele Storys geben. Ja,
ich würde sagen, du müsstest ja voll in dem Game sein mit Krypto-Love-Scams.
Die heisst ja Hilfe bei Kryptobetrug. Ja. Das haben wir mal 1,5 Jahre gemacht. Das Problem ist halt einfach, am Schluss ist der Staat das Problem bei uns. Es muss am Schluss immer über Staatsanwälte gehen, weil gerade wenn ausländische Banden... Ja, du hast keine Chance sonst. Und die Staatsanwälte, die sind massiv überfordert, viel zu wenig Personal. Mm. Und wenn du mit einem Fall kommst, 50'000, du bist nicht einmal der kleine Fisch. Also du musst mindestens hohe sechsstellige Summe, wenn nicht siebenstellige Summe verloren haben, sonst hast du keine Chance, dass irgendetwas passiert. Und wir haben da ein paar Leute wirklich betreut, die sind eigentlich auch nur darum gegangen, dass sie überhaupt checken, was haben sie gemacht, oder? Und ich könnte da Stories liefern, das ist richtig, richtig übel. Und nachher findet aber immer ein Bruch statt bei den Behörden. Und das Game, das wird noch massiv heftiger werden, weil alle Behörden sind komplett am Arsch. Ja. Komplett am Arsch, auch in der Schweiz. Und da geht es eigentlich darauf raus, und du hast es auch geschrieben, wir jetzt, wir sind da öffentlich, YouTube und so weiter, du siehst immer mehr die grossen Finanzkanäle auf YouTube.
Ja. Das habe ich euch geschickt, genau. Vom Finanzfluss.
Genau, wo nachher wirklich die Kanäle, wir haben denen auch schon geschrieben, ich meine, es wird früher oder später wird es Kanäle von uns geben.
Aber wo du eben dort sitzt und redest und dann sagst, und jetzt kaufst du das und das, weil das wird in den nächsten Jahren...
Ich habe das mit meinen Kindern vor einem Jahr oder so, habe ich das mal ein bisschen umgespielt. Es gibt eine Webseite, wo genau das abläuft. Du lädst ein paar Videos auf, Fotos. Mittlerweile musst du dich dort ausweisen, dass du wirklich die Person bist und so weiter. Haben sie es zumindest mal gecheckt, oder? Dass nicht einfach jeder random irgendeinen halt einen Avatar kann
erstellen. Ja, aber irgendein anderer Anbieter
genau. ist sicher zum Beispiel. Meine Software ist schon draussen, das kannst alles, das ist alles kein Ding, oder? Aber das wird noch viel, viel heftiger werden mit diesen Scams. Noch viel heftiger, das ist nicht mal die Spitze des Eisberges. Und unsere Behörden sind komplett lost.
Gut, weißt du, da gibt es wieder Chancen und Risiken, oder? Also da ist jetzt das Risiko, das wir aufgezeichnet haben. Ich war jetzt eben letztens in Kopenhagen und habe ein paar Finanzinfluencer aus Europa getroffen und haben ein bisschen diskutiert. Eben das Risiko, werden wir irgendeinen als Influencer ersetzt von der KI? Ich muss sagen, ja, maybe. Aber maybe habe ich dann auch selber 5 KI-Influencer, die für mich Sachen machen, weißt du, dass ich die aufstellen und rauslassen und dann einfach 5-mal so schnell unterwegs bin oder 5-mal so schnell kann wachsen, weil ich KIs von mir erstellen lasse, wo den gleichen Content raushauen, aber der eine sieht so aus, der andere sieht so aus, dieser ist so gross, der so. Einfach, dass jeder etwas findet, was zu ihm passt oder am Ende vom Tag. Könnte auch eine Chance sein.
Ich glaube auch, die Chance ist relativ gross, aber dass du als Person, als Corinne, als Fabio, als Marc, dass man weiss, okay, die sind da, die kann man vielleicht auch an einem Event mal treffen, die sind real, die sind da. Also weißt du, die personelle Bindung zu den Personen, das Vertrauen, das wieder zurück zu den echten Menschen kommt, das wird viel, 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 viel mehr zunehmen. Jetzt wird das ganze Kreuzzeug ins eine Pendel umschlagen, aber das ist unsere Chance eigentlich halt auch als Personenmarke, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, aber das ist genau unsere Existenzberechtigung, dass sie dich eben auch mal sehen können, weißt du, sei es per Zufall auf der Straße oder an ein Event von dir kommen, dir mal einen Tank geben. So dumm wie es mal ein Selfie mit dir könnt machen. Ich glaube, das ist da, wo es eigentlich schützt vor KI-Influencers noch, dass wir noch wie eine Existenzberechtigung haben am Ende vom Tag.
Und ich glaube, es gibt schon auch noch, man muss es vielleicht noch in Themen aufschlüssen, weil das Finanzthema ist einfach auch Vertrauenssache. Oder?
Also ich meine, das ist schon nur bei uns drei, oder? Wie gross das Thema ist. Und ich meine, du hast jetzt dich voll gebrandet für Investieren für Frauen, machst das grandios, oder? Bevor du gekommen bist, ich und der Marc haben gesagt, wir regen uns beide auf, wie gut das dein Insta-Game geworden ist. Mit deinem Low-Key-Content, der einfach so hure gut ist. Du voll Spezialist in Krypto, oder? Und ich bin da so ein bisschen Querbeet-Finanzen. Aber ich glaube, das braucht es halt einfach, oder? Die Unterscheidung.
Aber das ist jetzt ein guter Punkt. Ich meine, wir sind immer darüber überlegen, mit anderen Leuten reden, Interviews, wie wir es jetzt da machen. In der Schweiz. Es gibt nicht wirklich viele, die in diese Richtung gross etwas Schlaues machen. Ich meine, wenn du es vergleichst mit dem Ausland, Amerika, Deutschland, das ist ja en masse, was es gefühlt an Leuten gibt, die ich sage jetzt gerade in der Finanzaufklärung, wirklich das auch seriös und richtig und sauber
machen. Ja, ist auch ein bisschen grösser als die Schweiz.
Ja, schon, aber verhältnismäßig in der Schweiz.
Also ich würde sagen, es gibt schon fast ein bisschen zu viele in der Schweiz.
Mhm. Ah, wirklich?
Ja.
Vielleicht bin ich
dazu. Also, weißt du, alle haben so ein bisschen ihre Nische und ihr Grüppli gefunden und so. Und schlussendlich kennst du ein bisschen alle in der Schweiz, was ja auch gut ist. Aber ich denke, für das, dass die Schweiz so klein ist, vor allem jetzt der schweizerdeutsche Bereich, oder? Du machst es ja noch auf Hochdeutsch, du hast ein bisschen die ganze Dachregion, oder? Du machst es eben schlauer als ich. Aber jetzt rein von der deutschsprachigen Schweiz, denke ich, sind wir fast ein bisschen viel.
Schon?
Ja.
Ja, es hat schon viel, aber man muss schauen, ob sie kommen und dann nach einem Jahr sind viele
wieder. Ja, ja. So. Also es sind immer noch die gleichen.
Sie sehen dann wie so, aha, ein paar sind schon dran und jetzt gehe ich wieder. Aber ich glaube, ich meine, die Mission ist ja eh viel grösser als wir alle. Also es ist wie nicht ein Individuum, das über der Mission steht. Und darum braucht es wie auch verschiedene, sag jetzt mal, Blickwinkel. Und es gibt die einen, die sehr, wo ich wie finde, sehr krass machen, oder? Ich meine, jetzt in meinem Bereich hast du dann das Feministische, oder?
Ja.
Wo dich wirklich eigentlich als Feministin ausgibst und eigentlich sagst, so und jetzt überhaupt, oder? Und dann wie einfach auch noch ganz viele, sag mal, politische Themen noch mit reinnimmst. Und dort, aber ich meine, jetzt zum Beispiel in der Politik, oder? Darum feiere ich so, wenn du so Klartext redest, oder? Und auch mal der Politiker als Beibisl ist, dort ist ja eigentlich wie noch zu wenig rum. Und am Ende vom Tag wollen wir ja alle irgendwo aus einer gewissen Perspektive mitreden, weil nur so kann ein Dialog entstehen, wo wir auch dann wieder etwas daraus entwickeln können. Wir können ja nicht alle das gleiche Horn blasen, sozusagen.
Aber was kommt schon für ein Feedback über von der Politik? Wenn du immer so drei gerätschst?
Hey, es gibt eigentlich selten Politiker, die sich bei mir melden, die anderer Meinung sind. Also es hat es noch nie gegeben, muss ich so sagen, nicht selten. Und es gibt aber auch sehr wenig Politiker, wo der Schreiben hey, ist geil gewesen. Also ich bin wirklich nur mit eins, zwei gross in Kontakt. Und das Problem ist ein bisschen da, oder von der Politik. Du wirst gewählt für 4 Jahre. Und du wirst gut zahlt, eigentlich für ihn. Also gut zahlt. Kommt darauf an, wie viel Energie dass du in das Ganze reinsteckst. Aber eigentlich hast du doch ein Rechtseinkommen, wenn du Politiker bist. Das Einkommen fällt weg nach 4 Jahren, wenn du nicht wieder gewählt wirst. Oder wegen dem sind, wenn wir nochmal zurück zum Thema gehen, unangenehme Themen wollen vorantreiben und dann halt klar sagen, ja, das braucht es halt irgendwo mal einen Cut und so, wo du dich halt eher unbeliebt machst, dann gefährdest du halt einfach deine Wiederwahl, oder? Und dann kommt es ein bisschen darauf an, ja, Lifestyle-Inflation, oder? Hat sich der Politiker schon an das Einkommen gewöhnt oder nicht? Kann er sich leisten, nicht mehr gewählt zu werden, oder? Das ist ein Problem irgendwo durch, wo wir in der Schweiz haben. Nicht, dass du sagen darfst, du darfst nur reiche Politiker einstellen, weißt du, die nicht darauf angewiesen sind, aber es ist einfach etwas, wo man sich bewusst machen muss. Wenn du einen wählst, hat jetzt der ein Einkommen. Wie ist der heute und wie wird der Typ in 4 Jahren sein? Oder die Typin? So, ist das immer noch das Gleiche, was er am Anfang gesagt hat? Oder das müsstest du eigentlich irgendwo ein bisschen sammeln und sagen, hey, wo du dich zum ersten Mal zur Wahl gestellt hast, ist das und das und das ist deine, das ist eigentlich wollen bewegen. Heute hört man nicht mehr viel von dem. Oder das wäre eigentlich noch recht spannend.
Ja, ich glaube, Politik ist eh so ein Thema. Ich glaube, da sind alle hure motiviert am Anfang und dann kommst du in den Betrieb rein und dann, ja.
Also ich war mal in Bern, den André Silberschmidt besuchen.
Ja.
Und sind mal im Bundeshaus. Das ist recht krass.
Ja, mit der Schule mal auch noch dazu mal kurz schauen.
Aber weißt du, da ist ja so wie am Flughafen, oder? Die Sicherheitskontrolle, musst du Zeug abziehen, Taschen, musst durch den Scanner laufen und so weiter. Und nachher kommst du ein Badge über und mit wem haben sie den Termin? Okay, gut. Das ist mit den anderen abholen, dann sind wir dort steigen rauf, hat mir alles so ein bisschen erklärt. Und dann weißt du, wo du mal siehst, da die Interviews in dem Gang.
Ja.
Dem Halbkreis.
Vor dem Saal eigentlich und so weiter. Ja.
Und dann er so wirklich so, ich habe gemeint, der macht einen Witz. Er so, ja, warte, wir müssen ein bisschen schneller laufen, das sind die Linken. Dann geht es Richtung Mitte.
Ich muss erst recht langsam laufen.
Denn da sind wir und da ist die SVP. Oder? Ich so, ist das dein Ernst? Er so, ja, es ist fucking Kindergarten in dem Gang.
Ja, wirklich.
Also wirklich, es
ja, aber wieso musst du schneller laufen?
Ja, einfach, dass du zu viel Zeit mit den Linken verbringst, musst du ein bisschen rübergehen, weißt du, durch die Mitte durch und dann bist du bei der FDP und dann denkst du, what the fuck, man. Und dann denkst du so, Es ist ja nicht mehr ein Gespräch auf Augenhöhe, wo es darum geht, ob das alles noch sinnvoll ist, sondern es ist einfach mal, der Vorschlag kommt von dieser Seite, sagen wir prinzipiell mal
nein.
Oder? Und am Schluss wird einfach immer noch ein Kompromiss gesucht. Und Kompromiss ist sicher etwas, wo wir Menschen brauchen, um können bestehen miteinander. Aber irgendwo durch hört es einfach auf und die Sinnhaftigkeit ist nicht mehr da. Wenn ein Vorschlag durch Kompromiss scheiße wird, dann ist der Kompromiss einfach nicht wert.
Aber haben wir nicht jetzt das Thema auch mit also irgendwo Vorsorge, gewisse Steuern erheben und keine Ahnung
was? Genau, sie wollen, oder Der Bundesrat hat ja gemerkt, dass es zu viel Geld ausgibt. Und nachher hat man geschaut.
Der Bundesrat hat gemerkt, dass es zu viel Geld ausgibt.
Also der Staat der Schweiz gibt echt zu viel Geld.
Das haben sie gemerkt?
Genau.
Ja. Aber wirklich?
Also jeder Staat gibt ja zu viel Geld
ja, aus. Ja, aber ob sie es gemerkt und etwas machen, ist nochmal ein anderes Thema.
Jetzt wollten sie eben etwas machen. Und das Ding war eben, zuerst war es, ihr solltet eigentlich grundsätzlich sparen, oder? Also der Staat an und für sich sollte sparen, was ich sehr gut finde, oder? Weil das tut auch Prozess fördern, Investitionen fördern, dass alles reibungsloser läuft und so weiter. Und dann hat das Gremium gefunden, ja, aber statt dass wir nur mal schauen, wo wir Geld könnten einsparen, wo könnten wir auch mehr Geld aufnehmen? Und ich weiss nicht, welcher Harry Hirsch das war, ist, der am Schluss gefunden hat, hey, Kapitalsteuern. Und Kapitalsteuern fallen auf Vorsorgegelder, also auf Pensionskassengelder und auf Säule 3a-Gelder. Die könnten wir eigentlich auch noch erhöhen. Und dort fällt für mich ein Problem an. Oder? Wir haben die Pensionskasse haben wir eingeführt 1985. Das hat sie vorher schon gegeben, aber 1985 war sie obligatorisch. Okay, du wirst quasi gezwungen, als Angestellter ab einem gewissen Lohn dort zu sparen. Und dann hat man ein paar Jahre später gemerkt, ich glaube 1987, hey, eine dritte Säule wäre eigentlich auch noch cool. Der Deal ist eigentlich der, ihr spart für eure Pension, für euer Alter und der Staat tut das fördern, indem wir euch Einkommenssteuern erlassen. Also das, was ihr dann einzahlen könnt, ihr von eurem steuerbaren Einkommen abziehen. Und die Idee ist gut angekommen bei den Leuten, oder? Bei der Auszahlung fallen einfach gewisse Kapitalsteuern an und die sind getrennt vom Einkommen zum reduzierten Satz. Einfach das Beispiel, wenn du irgendwie heute 100'000 Franken steuerbares Einkommen hast, zahlst du vielleicht 10'000 Franken Steuern. Sag jetzt mal je nach Kanton und so. Wenn du 100'000 Franken auszahlst aus der dritten Säule, dann zahlst du irgendwie zwischen 3'000 und 4'000 Franken Kapitalsteuern. Ein fairer Deal eigentlich grundsätzlich am Ende vom Tag. Jetzt wollen sie die Steuern gut erhöhen. Und mein Problem ist einfach nur da, hey, jetzt hast doch du jahrelang gesagt, jahrzehntelang, wir fördern das durch Steuersparung und jetzt plötzlich kannst du die Steuern gut erhöhen bei den Auszahlungen. Das ist nicht fair. Wir dürfen die Spielregeln nicht verändern, während das ganze Spiel noch läuft, oder? Und dann kommen so Berechnungen, ja, es macht ja gar nicht so viel aus, oder? Wird dann immer wieder gesagt, oder? Ausser die extrem aufblosene Pensionskassen haben. Du musst sagen, ja, aber es ist ja, auch wenn es nur ein Stutz mehr ist, es ist das Versprechen, das wir haben, ursprünglich wird einfach nicht mehr eingehalten. Wegen dem darf das nicht passieren. Oder? Und man muss es dann nicht argumentieren, es macht ja gar nicht so viel aus. Wenn es gar nicht so viel ausmacht, ja, dann lässt es doch einfach
bleiben. Also, man kann es einfach sein
lassen. Das ist da, wo wegen dem bin ich dann eben auf die politische Schiene gekommen, im Sinne von plötzlich auftaucht, Influencer macht, wird politisch. Es ist mir eigentlich nur um ein Thema gegangen, das mir am Herzen liegt, wo ich auch mitreden kann und ich sage, so darf es nicht weitergehen. Oder? Yes.
Grossartig.
Schwieriges Thema. Also ich finde es extrem schwierig, da bis ins letzte Detail alles immer zu verstehen und dort kannst du noch und Zeug und Sachen. Meine Welt ist da ganz einfach. So. Aber ich finde es super, super spannend. Ich habe mir auch gesagt, für das Jahr, respektive ins nächste Jahr rein, ich muss da mehr noch in das
Finanzwelt
so. Ich finde einfach, man könnte Kryptowährungen noch mehr bei der Pensionskasse einbringen, weil das Problem dort ist ja auch, gerade bei der ganzen Anlagestruktur, bei der Pensionskasse, ich bin in gewissen Newsletter drin, wo dann Performance kommt von der Pensionskasse und man sagt, was machen die eigentlich den ganzen Tag? sie haben halt die Vorgabe oder, von dem defensiven und sehr konservativen Investmentansatz, wo ich aber auch finde, so, hey, ich könnte doch nicht Investmentspezialisten aufbieten, die eigentlich wirklich, glaube ich,
ja, aber weißt, das
etwas ein drauf haben und dann... Also,
es ist Vorgaben, du musst einhalten. Ja, aber weißt, Vorgaben, wie sie dürfen investieren, das ist das eine. Das andere ist ein bisschen auch wieder Demografie von der Destinatären, also von der Versichter von dieser Pensionskasse. Wenn die Pensionskasse halt angeht und sagt, hey, look, wir haben bereits heute so viele Leute, die Renten beziehen. Und wir haben relativ wenig Leute zwischen 25 und 45, aber dann wieder sehr viele Leute zwischen 55 und 65, dann musst halt du wieder eine andere Strategie führen. Oder? Und dann kommt es noch ein bisschen darauf an, was haben sie für einen Deckungsgrad und so weiter. Und ihr werdet jetzt sehen, viele Pensionskassen, die zurückgehalten waren, sind die letzten Jahre mit Verzinsungen. Und das ist eigentlich das Problem von der ganzen Geschichte, dass sie Zinsen nicht weitergeben. die werden in den nächsten Jahren auch mehr Zinsen auszahlen, als man sich von ihnen gewöhnt ist, weil sie massiv gute Deckungsgrade haben. Oder? Also, es ist ein komplexes Thema, aber grundsätzlich bin ich bei dir. Du müsstest viel höhere Aktienquoten haben, weil der Anlagehorizont von einer versicherten Pensionskasse ist 40 Jahre.
Ist riesig.
Zwischen 25 und um 65.
Was haltet ihr denn von diesen Modellen? Wir haben es ja, glaube ich, in Norwegen auch, oder mit dem Staatsfonds, wo der Staat schlussendlich für Bürger investiert.
Ja.
Verfolgt ihr das im Detail? Das ist immer so ein Thema, wo auch in der Schweiz wieder mal aufpoppt.
Nein, ich hätte schon lange einen Podcast darüber machen mit jemandem aus Norwegen, wo da rauskommt.
Aber darum frage ich.
Aber also, der Staatsfonds, der ist eben nicht mal wirklich an die Vorsorge gebunden. Das ist einfach wirklich, dass es Norwegen gut geht, so wie ich das mal mitbekommen habe.
Also Norwegen bedeutet am Staat der Politiker, aber auch der Bürger, oder wie meinst du?
Ja, einfach, dass man das Geld auch einsetzen kann, wenn du neue Schulen müsstest bauen oder so.
Ja, was grundsätzlich auch okay ist, wenn du als Bürger nachher nicht Steuern zahlen musst.
Ja,
also natürlich. Weißt du, wenn du wieder dein Kapital, das du dann zuhause hast, musst du keine Steuern zahlen, weil es halt aus dem Fonds kommt. Ja, nice. Oder?
Es gibt mega gute...
Haben die nicht ausgesorgt? Die haben doch Öl.
Ja, sie haben Öl vor allem, aber sie sind eben schlau und sagen, wir diversifizieren.
Cool. Ja.
Oder? Und das machen sie eigentlich. Sie tun eigentlich den Gewinn von dem Öl, glaubst du, also jetzt eben mit checken, ob das wirklich stimmt. Aber sie tun sehr viel Geld von dem Gewinn, den sie investieren in den Staatsfonds, einfach, dass sie noch etwas anderes haben. Und es gibt einen guten Podcast auf Englisch, In Good Company. Heißt ja zwei Sachen. Wie wir jetzt so da hocken, ist einer, der hostet in Good Company, und die laden immer CEOs ein von den Firmen, wo sie investiert sind als Staatsfonds. Und dann hockt der CEO von Coca-Cola dort und redet mit denen, und der droppt der Host so: Ja, uns gehört ja 1% von Coca-Cola. Also der norwegische Staatsfonds allein hat 1% von Coca-Cola. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie gigantisch das Ding ist, wenn das Aussagen kann machen. Also die haben Milliarden drin und steigend. Also wie der
aber du siehst einen Trend. Also ich meine, du siehst, eben, vor allem bei den ölreichen Ländern, Saudis und so weiter, machen das ja alle auch.
Oder? Ja, aber weißt du, wenn der Politiker sagt, so auf der linken Schiene, ja, Aktien ist böse.
Ja, klar.
Wie willst du so etwas einführen? Klar. Also weißt du, es wird unhuere schwierig. Ich wäre auch dafür, dass man sagen, hey, weißt du, unsere AV, abbörsen damit.
Aber es ist doch letztes Mal, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, ja, ist egal. Wenn die AV, so wie sie momentan finanziert ist, 2030, 31 oder 32, irgendwie in diesem Zeitrahmen, ist sie mehr oder weniger leer. In der Schweiz.
2031 schon?
Ja, es ist irgendetwas um 2030, 31, irgendetwas um das rum.
Ja, und aber so das sind alte Berechnungen, wo dann eben Zuwanderung und so nicht so eingerechnet
wurden. Ja, ist schon klar, da gibt es noch viele Facetten, die da reinkommen. Aber weißt du, wenn du jetzt einfach mal überlegst, so. Oh, ist schon noch heftig.
Ja, es wird schon noch länger gehen.
Ja, Jahre logisch.
Aber ja, grundsätzlich ist es einfach das Problem, das wir immer weiter rausschieben, wenn wir es irgendwie neu finanzieren.
Ich finde das wirklich krass. Also, weißt,
ich glaube, es braucht einfach auch, also ich meine, bei Corona, es braucht einfach einen Klapp, oder? Damit irgendetwas passiert. Noch die Frage.
Ja, die Frage, ob wir eigentlich auffangen, oder?
Ja, genau. Nein, aber am Schluss, ich meine, da drehen wir uns jetzt im Kreis, oder? Da kommen wir einfach wieder an den Punkt an, immer mehr Leute checken, dass man etwas muss machen, dass man muss investieren, dass man muss unterwegs sein, dass man sich darum kümmern muss, oder?
Karin hat es mal sehr schön irgendwo gesagt, ja, ich weiß nicht mehr genau, wo du das gesagt hast, es braucht eigentlich mehr Finanzberater da außen, es braucht mehr Leute für finanzielle Bildung.
Und ja.
Das müsstest du einfach schweizweit einführen können. Frage ist, wo genau?
Bei euch. Wo findet man euch?
Hey, am besten Finanzfabio-Podcast auch hören. Und sonst gehst du mal ein, Finanzfabio, irgendetwas wird schon
kommen. Wo findet man dich am besten?
Auf Instagram.
Genau, da seht ihr die schönen Stories, wie gut das Gori macht.
Ja.
Wo der Fabio so neidisch ist.
Genau.
Weißt
du? Ich dachte auch so.
Er hat einfach dreistellige, nein, warte mal schnell, sechsstellige Zahl Follower.
Alle gekauft. Alle in Indien gekauft.
Nein, aber...
Hey, gratuliere.
Nein, du machst es ja auch mega.
Nein, mega.
Ein bisschen Kränzchen winden müssen
wir schon. Nein, aber weißt, ich denke so...
Und es ist so Zeit geworden.
Fucking viel Content, weißt du, von der Produktion her, von unserer Seite, huren aufwendig, huren teuer, oder? Und dann kommst du mit so einer fucking Story und ich denke so, hey, es ist einfach 100-mal mehr relatable, als da, wo ich da rauslohne. Wegen dem sage ich, wirklich fucking gut ausmachst, ja.
Aber es ist einfach wieder ein anderer Blickwinkel, oder? Also ich sage jetzt mal, ich glaube so, die die perfekte Dosis ist auch von den Leuten, die ich so Feedback bekomme, oder? Sie fangen irgendwie bei mir an und dann folgen sie dir und dann nehmen sie dich noch dazu, oder? Und dann hast du wie so eine Beschallung eigentlich von verschiedenen Seiten, wo glaube auch mega
das wichtig goldene ist. Trio.
Ja, nein, weil wir einfach alle anderen Themen haben, oder? Ja. Und ich glaube, es ist schon auch so, oder etwas, was ich sage, wenn du zu einem Experten gehst, oder eben, dass man sich auch im Leben eigentlich wirklich die Experten anholt und eigentlich für jedes Thema auch zu jemand anderem geht. Weil zum Teil, die Bank tut sich auch so ein bisschen als universal schlau darstellen, was ich ja mal auch so finde. Ja, also sie können sehr viele Sachen können sie gut, oder sie können einfach vor allem Zahlungen auslösen mittlerweile, finde ich doch, Rechnungen zahlen können sie sehr gut. Aber für den Rest musst du eigentlich andere Leute suchen. Und, ah nein, finanzieren. Ich muss jetzt gerade schauen, dass meine Hypothek nicht gekündigt wird. Finanzieren könnt ihr auch.
Okay.
Finanzieren könntest du über die Familie reinholen. Nein. Ja, dass man sich eigentlich das holt von den Leuten, die man vertraut, die man cool findet. Und so hat man dann ja auch Spass zum Dranbleiben.
Wir werden jetzt Mittagessen nachher, wird Gorin dir ihr Rezept
Erklären.
Sind wir in Zukunft.
Ganz andere Storys von mir.
Weil ist, wie du das machst. Nein,
Spaß. Auf meine 4'000 Follower.
Das kann nicht da drum.
Jetzt hast du von vorne angefangen, gell?
Hey, ich habe ja mein Konto gelöscht mit 13'000 Followern.
Ja.
Ja, ich habe einen mega scammigen Post gemacht. Das ist das Thema, das wir besprochen haben mit dem Aufrechnen vom... Ich habe
also das ist übrigens eine Ironie, es war kein Scam. Gewesen, ja.
So machst du dein Kind zum Millionär. Ja. Dann ist Meta gekommen und gefunden. Ja. Das stimmt nicht, das ist Finanzbetrug. Wir gerade sperren. Ja.
Finanzbetrug?
Ja,
möglicherweise.
Du hast wahrscheinlich nur so den Weg aufgezeichnet, hey Kind, da, wie
über 30 Jahre lang. Oh, ich weiß auch nicht.
Aber wegen dem bin ich ja auch gesperrt worden von Meta. Ich habe ja immer so einfach Storys gemacht, wie hoch ist heute der Bitcoin-Kurs.
Mhm.
Nur, ich habe das schon 100 Mal gemacht und plötzlich ist das geflaggt worden und ich bin mit einem nachgegangen, wo eine Medienagentur hat, die sehr viel Werbung geschaltet auf, wie heisst es, auf Meta. Und der hat irgendeine Kontaktperson gehabt und der hat gesagt, hey, look, da bist du geflaggt worden vom Algorithmus.
Vom Algo. Weil das ist ja die nächste Frage. Wir sehen jetzt momentan auch, wir haben ein paar Ads am Laufen, ein paar Werbegeschichten, die wir am Testen sind.
Ja.
Die laufen, also sind teilweise einfach Kundenstimmen von uns. Also wirklich einfach, wo wir Interviews gemacht haben, wo wir erzählen und so weiter. Und die laufen teilweise schon seit einem Dreivierteljahr, und jetzt plötzlich macht einfach Flag.
Was?
Jetzt das Wochenende auch. Hey, ich habe jedes Mail bekommen, das wird nicht genehmigt, abgelehnt.
Aber, weißt, das ist etwas anderes, aber wir werden dann so Shadowband, oder?
Ja.
Dass einfach dein Content nicht mehr ausgestrahlt wird an
aber du
Leute, die dir noch nicht folgen.
Oder? Hast du das gesehen im Status?
Ja, ja.
Bei mir war alles orange gewesen.
Bei mir auch.
Ja.
Und nachher habe ich das mit dem Dude angeschaut und dann plötzlich schreibt er mir, hey, jetzt habe ich gerade eine Meldung bekommen, bei dir ist nochmal etwas geflaggt worden. Und jetzt wird es ganz krass. Das ist nicht vom Algorithmus geflaggt worden, sondern von Personen. Ja. Ne? Es müssen ja mehrere sein.
Das meine ich.
Und lustigerweise ist eine Story gewesen, wo ich die Vorteile von der Saxo Bank veröffentlicht habe, weißt du, einfach so. Und es ist von einer Personengruppe gemolden worden. Und wir können es nicht beweisen, aber wir sind uns sehr ziemlich sicher, dass einfach von einer Konkurrenz die Mitarbeiter das sind gemeldet. Was ich gemacht habe, ist, alle Mitarbeiter von der Bank sperren und seitdem ist nie mehr irgendetwas gemolden worden.
Also du hast einen Verdacht, welche Bank das sogar ist?
Ja, voll. Schon sehr traurig, wenn es so läuft.
Da geht der Kindergarten weiter.
Der geht immer.
Ja, nein, aber das Krasse
ist... Meine Mama hat auch gesagt mit 60, das hört nicht auf.
Nein, aber das Krasse ist, auf der anderen Seite, wir haben teilweise, ich meine, es gibt ja da die Ad-Libraries,
aber weißt, du kannst schauen. Ich denke so, hey, ich bin... ja gut, ein kleiner Influencer ist schon untertrieben, aber ich bin ja einfach nur ein Influencer und die Banken haben schon das Gefühl, wir müssen die sicher melden. Also,
ja, aber du bist ein krasses Tier, oder? Und das zeigt doch jetzt nur schon, dass die auch Angst haben, sag mal, vor dieser Konkurrenz. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, du musst den Namen gar nicht sagen, oder?
Ja, besser nicht.
Ja, die haben alle die Hosen voll, oder? Also
fucking Kindergarten.
Ja. Ja, aber eben, am Schluss, es gibt ja die Ad-Libraries, wo du schauen kannst, was für Werbungen sind überall gerade im Meta-Ökosystem unterwegs.
Mhm. Ja.
Das gibt es ja. Da kannst du schauen. Und wir haben das auch mal so ein bisschen gescreent gehabt, weil wir so interessiert sind, ja, was kannst du überhaupt im Thema Kryptowährungen schalten, weil das ist teilweise auch recht,
das ist sicher auch sehr schwierig, ja.
Genau, es ist mega schwierig. Mhm. Und was lässt man durch, was nicht und so weiter. haben sie aber teilweise auf Werbungen gestossen. Die wildeste, die ich mal gesehen habe, die war über ein Dreivierteljahr am Laufen gewesen. Und die Werbung, in dieser Werbung rein, jetzt muss ich aber gerade sagen, das war nicht im Meta-Ökosystem, sondern das war YouTube gewesen. Das hat, D'Angelo hat das herausgefunden, hat es geschaut. Die Werbung, nein, warte jetzt. Es ist, sorry, ein YouTube-Video gewesen, wo im Meta-Ökosystem als Werbung geschaltet worden ist. Also ein normales YouTube-Video hat man genommen, ich schalte das als Werbung im Facebook und Instagram und so weiter. In diesem YouTube-Video rein, hat einer erklärt, wie du mit $250 ein Scam kannst aufbauen kannst, bei ihm direkt alles fix fertig kaufen, also irgendein Kryptowährungs-Scam, wir nennen das einen Rugpull, nennt man das, erklärt das dort 15 Minuten lang Schritt für Schritt, wie das musst du machen und pitcht sozusagen auf seine Webseite, das kannst du auch kaufen, ich bin auf dem seine Webseite
und schauen. Und das lässt es durch.
Und das sind so 3-4 Jahre, ist schon am Laufen
gewesen. Yes,
weißt du, dann denkst du so, oh Leute,
ja, das macht keinen Sinn. Aber gut, ich meine, es gibt so viel Content aus und der Laden ist so riesig, dass dort mal etwas schief läuft. Das verstehe ich
ja aber irgendwo
durch auch. Aber ja, das ist jetzt recht.
Was ich habe extrem gemerkt, wenn wir hauptsächlich Fokus auf YouTube bei uns. Die anderen Social Media kommen langsam, aber wenn du ein Video postest, am Morgen bin ich zuerst einfach mal dran, 10 Minuten lang Scam-Kommentare löschen, pflegen. Und die sind alle gleich aufbauen. Und dann denkst du heutzutage, weißt du, KI und weiss ich was alles, mega, mega cool. Aber am Schluss, die schaffen es nicht einmal, die einfachsten und dümmsten, immer nach dem gleichen Schema aufbauen, das Game-Kommentar einfach zu entfernen. Schaffen es nicht. Und denkst du teilweise, also, okay, klar, mit dem verdienst du kein Geld. Und es ist nicht in der Priorität drin, oder? Von diesen Firmen, ist mir schon klar. Aber ja, dann,
ja, und hey,
dann fucking, musst du nicht fragen, warum immer so hohes Scam-Zeug
sind. Die fucking Bots auf Instagram.
Das ist übel.
Ja, also, weißt, nicht genau nur die Fake-Profile, sondern auch die Fake-Follower, die du hast, was ich als Zeit aufwende, um die sich
immer
wieder rauszulöschen. Das ist hure krass, Mann.
Genau.
Darum könnt ihr auch mal aufräumen, kannst du ja mal dein Konto löschen und neu aufbauen.
Nein.
Ich kann das mega empfehlen, weil ich ja meins seit 2017 hatte. Ja. Und dann ist der Fall gekommen, wo ich eigentlich sagen musste, ist echt noch gut. Weil von diesen 13 sind ja dann wie 2000 mit mir umgezogen auf meinen neuen Account.
Ja, die, was dann wirklich dann interessiert.
Ja. Ja. Und eigentlich.
Hey, aber das ist vor allem etwas, was ich gemerkt habe. Leute, die früher schon viele Followers hatten, wenn du bei denen ein bisschen schauen gehst, weißt du, was haben sie für Views drauf? Einfach auf den Reels. Also irgendein Fall, den ich kenne, 64.000 Followers. Reels, also zwischen 1'000 und 2'000 Views, dann weißt du ja auch, dass irgendetwas nicht sauber läuft. Ja. Also ich glaube einfach, wenn du früher Erfolg hast auf Insta, dass wie mit den Algorithmusänderungen wie abgestraft wurde.
Ja, nicht nur. Meistens ändern die Leute halt ihre Positionierung. Weißt du, am Anfang bist du vielleicht mal gestartet mit Fitness und dann sind es plötzlich irgendwie die Auto-Influencer und von den Auto-Influencern sind es nachher Finanz-Influencer geworden. Dann ziehst du natürlich die Leute nach und die interessieren sich ja gar nicht mehr für den Content. Das ist oftmals noch die Leichen, die du mitziehst.
Ja, oder einfach die toten Accounts, die gar nicht mehr auf Instagram
sind. Ja, die deaktiviert, aber da kann er noch dann zeigen, die kannst du rauslöschen. Die sind noch.
Aber so, zum Abschluss hast du jetzt gerade ein gutes Stichwort gebracht. Du hast mir nämlich, glaub, du bist es gewesen, du hast mir das mal gesagt, hey, du tust, glaube ich, alle Jahre oder alle 2 Jahre deine Kreditkarten sperren oder
löschen. Also bin ich.
Bist du das gewesen?
Ja.
Einfach weil irgendwo halt irgendwelche Beträge sind, die gar nicht mehr auf dem Schirm hast.
Alle 2 Jahre, oder was?
Nein, jährlich.
Oder jährlich, gell? Eben.
Jährlich. Sperren und ein neues Jahr arbeiten.
Ja, voll. Ja. Also einfach so Kreditkarten künden und nachher dann bekommst du ja noch andere Kreditkartennummern über einen anderen Sicherheitscode und dann löschst du da und dann ist es mega schnell, wie dass du Mails bekommst von Spotify, von Netflix, von allem. Hey, wir können nicht mehr abbuchen, bitte gib uns die neue Kreditkarteninformationen an. Und dann weißt du genau, okay, da geht Geld raus, da geht Geld raus, da geht. Und dann überlegst du, wir haben das letzte Mal Netflix geschaut, wir haben das letzte Mal Spotify gebraucht. Brauche ich nicht mehr, tue ich nicht mehr eine Erneuerung. Und gut ist eigentlich, ich finde das ein recht guter Sporttrick. Und dann siehst du mal, was da alles so durchgeht und einfach nicht mehr auf dem Radar
hast. Wir haben jetzt gerade noch einen Tipp euch mitgegeben. Jetzt haben wir nicht nur einfach gelabert eine Stunde lang, sondern jetzt haben wir auch noch etwas mitbekommen zum Schluss, die wir dran geblieben sind.
Yes, voll.
Ich habe so eine lustige Story von dem. Ich habe den Tipp auch irgendwie im Newsletter oder im Instagram gehabt, kurz bevor mein neuer Kurs angefangen hat. Und dann sagt sie mir, du, ich habe das jetzt gemacht, ich habe jetzt die Kreditkarte gesperrt, jetzt kann ich den Kurs nicht buchen.
Ja, sicher nicht.
Ah, Corinne.
Sie hat gesagt, da mein
Eindruck. Ich habe geschenkt.
Ah, wirklich?
Ja.
Voll das ist dann wieder so das super Learning, wo man nicht dran denkt.
Also machen Sie es nicht, bevor
machen Sie es nachher.
Bevor der nächste Kurs startet.
Herrlich. Geil. Herrlich.
Hey, danke vielmals euch zwei.
Voll. Wie lange haben wir da? Danke. Eine Stunde 15 plus minus. Hat Spass gemacht. Ich hoffe, wir können das nicht erst in einem anderthalb Jahr wiederholen.
Aber es ist auch geil, um zu sehen, was bei uns alles gegangen ist in dieser Zeit. Voll. Also schon noch cool. Voll. Weiter so.
Voll. Also Leute, merci. Gehen wir kurz Mittagessen. Wie gesagt, Finanzfabio findet ihr überall, Goring findet ihr überall. Wir werden alles unterhalb noch verlinken. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Und wenn du etwas gelernt hast in dieser Podcast-Folge, dann schickst du zwei Kollegen und zwei Kolleginnen, damit der Podcast exponentiell weiter kann wachsen wie unsere Kryptos und Depots. Ganz schönen Tag und bis bald.
Macht's gut, ciao zusammen.